Ich kann nicht genau erinnern, vielleicht können Sie noch besser als ich erinnern, welches Jahr das war, als wir Hiob gehabt hat für die Bibelwoche. Es war vielleicht 8 oder 9 Jahre hin. Und ich kann mich nur eines erinnern. Ich fing an, der Telefon läutete von aller möglichen Himmelsrichtung, Hilfe uns. Und was für Hilfe, es war immer um die gleiche Text, Hiob 9. So, ich habe schnell diesen Text angeguckt, dass ich dann überall auslegen müsste. Und ich merkte, wir haben mit diesem Text den härtesten Angriff gegen Gott, der je von einem Mensch gemacht war. Wissen Sie, wenn ein Atheist gegen Gott was sagt, spielt keine Rolle. Er glaubt nicht, dass Gott da ist. Wie kann man einen Stein werfen gegen was er hält für gar nicht da? Hier geht es um einen Glaubensmensch. Einer der großen Glaubensmenschen, Hiob. Hiob war fromm. Hat eine gute Ehe, gehorsame Kinder. Er war reich, angesehen, und Gottes Staatsanwalt streifte der Erde. Sie wissen, wer Gottes Staatsanwalt ist, das ist Satan. Und er streifte der Erde und kommt dann in Gespräch mit Gott. Ja, Hiob, sagt Gott, das ist was, ja, ein richtiger Frommer. Ha, Satan sagt, ja, schauen wir, hat alles. Nehmen wir das von ihm weg, dann schauen wir, wie fromm er ist. Gott sagt, gut, Satan, kannst machen mit meinem Knecht Hiob, was du willst, aber sein Leben gehört mir. Und Satan ist eine exemplare Mitarbeiter im übelsten Sinne hier. Er ging schnell an der Arbeit. Wir sollen positiv solche Mitarbeiter haben. Und im kürzesten Zeit Hiob verliert alles. Stellen Sie sich in Hiobs Lage. Seine Frau läuft ihn davon. Die Kinder sind hinfällig. Sein Reichtum ist hinfällig. Und dazu kommen fromme Freunde und sagen, Hiob, guck mal, was hast du getan? Und dazu trug er Zeichen der Unreinheit, Beule über sein ganzer Körper. Das war dann klar. Irgendwas hat er Böses getan. Und die ganze Hiob-Geschehen ist ein Gespräch zwischen Hiob und seinen sogenannten Freunden. Am Schluss gibt Gott Hiob im Allgemeinen Recht. Das endet aber nicht an, was wir heute behandeln. Und das ist Hiobs Angriff gegen Gott. So ein Angriff gegen Gott war so haarsträubend, dass Friedrich Nietzsche, der exemplare Atheist des 19. Jahrhunderts, hat seine ganze Ammunition von Hiob gestohlen, aus der Bibel. Wir lesen diesen Text und dann wir sehen, wie wir damit zurechtkommen. Weil ich halte diesen Text für ungeheuer wichtig. Gerade, dass sie in der Bibel steht, ist für mich klarer Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wenn das Menschenwort wäre, das gereinigt wird, was ein bisschen fragwürdig, dann wird das allererste, die weggenommen wird. Aber jetzt wollen wir im Sinne Hiob beten. Wie der Hirsch leckst nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Amen. Hiobs erste Antwort an Bildad. Hiob antwortete und sprach, ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist und dass ein Mensch nicht recht behalten kann gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihn auf 1000 nicht eins antworten. Gott ist weise und mächtig. Wen ist je gelungen, der sich gegen ihn gestellt hat? Er versetzt Berge, ehe sie innen werden. Er kehrt sie um in seinem Zorn. Er bewegt die Erde von ihrem Ort, dass ihre Pfeile zittern. Er spricht zur Sonne, so geht sie nicht auf und versiegelt die Sterne. Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Er macht den Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestern und die Sterne des Süden. Klingt wie Lobgesang bis jetzt. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen und Wunder, die nicht zu zählen sind. Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich gewahr werde und wandelt vorbei, ohne dass ich merke. Siehe, wenn er wegrafft, wer will ihn wehren? Wer will zu ihm sagen, was magst du? Gott wehrt seinem Sohn nicht. Und die ihn müssen sich beugen, die Helfer Rahabs, die Ohrkräfte. Wie sollte dann ich ihn antworten und Worte finden für ihn? Wenn ich auch Recht habe, so kann ich ihn doch nicht antworten, sondern ich müsste mein Recht flehen. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Hör mal das. So glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir in Wettersturm, schlägt mich mit viel Wunden, ohne Grund, ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt? Er hat sie. Geht es aber um Recht? Wer will ihn vorladen? Wäre ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so werde mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig, ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich, er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Nietzsche. So spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Er hat die Erde unter gottlose Hände gegeben und das Antlitz ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer anders sollte es tun? Ja, Sie glauben, dass Sie Nietzsche oder Heine oder was hören, aber Sie hören der Bibel und Sie hören Hiob. Wie geht man mit so einem Text um? Erst werde ich mich ein bisschen kräftigen. Ja. Dieser Text hat mich in die Tiefe geführt. Erst wollen wir die Anklage hören, sehr deutlich. Was sagt er? Sein Gottesverständnis ist genau wie die modernste Theologie, nur umgekehrt. Er spaltet das Gottesbild. Für ihn ist Gott ein Tyrann, ein allmächtiger Tyrann, wo Macht macht Recht. Wie ein moderner Diktator, aber noch schlimmer, denn er hat Vollmacht. Der Gott der Liebe, der Gott der Barmherzigkeit, der gütige Gott, von diesem Gott redet er kein Wort hier. Umgekehrt die modernste Theologie, nicht wahr? Genau umgekehrt. Man hört nur von Gott der Liebe und Gott der Barmherzige und Gott der Trostreich. Man hört nicht mehr über den heilige Gott, der richtende Gott, der wiederkommende, vollmächtige Gott. Nochmal eine Spaltung der Gottesbild, des gesamtbiblischen Gottesbild. Jetzt reden wir genau deutlich, was seine Angriffe sind. Erstens, und alle die sind Haarsträuben. Er hört mich nicht. Das bedeutet, wir können aufhören zu beten, nach was Hiob hier sagt. Ich rufe zu ihm in der Not und er hört mich nicht. Dein Gebet ist sinnlos nach dieser Aussage. Zweitens, er schlägt mich ohne Grund. Ich bin gerecht und dieser Gott, der Tyrann, der schlägt mich und er hat keinen Grund dazu. Wir kommen später dazu. Es gibt ein gutes Wort dafür und das heißt Erbsünde. Die Glaube an die eigene Gerechtigkeit gegen Gott. Paulus warnt uns darüber im Römerbrief. Aber gehen wir weiter. Er beteuert dann seine Unschuld und dann kündigt er das doppelte Bund, ein Hebräer, mit Gott an. Der Bund des Lebens, Schöpfung, ich will nicht mehr leben. Nicht, weil ich nicht mit mir selbst leben kann, sondern weil ich nicht mit Gott leben kann. Ich bin gut und gerecht. Er ist aber ein Tyrann und der ist gelöst gegen mich. Und dann kündigt er das Bund des Torah, das zentrale Bund Mose, das Bund der Gerechtigkeit. Er sagte, Gott ist der Urheber des Gerecht, der Gerechtigkeit, des Gesetz, aber Gott selbst ist ungerecht. Deswegen ist die Gerechtigkeit hinfällig. Mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Er ist der Richter und er richtet mit Unrecht. Und am schlimmsten ist der letzte Punkt, den Nietzsche übernommen hat. Gott spottet über die Verzweiflung der Unschuldigen. So hat Nietzsche gesagt, wenn es einen Gott gibt, der muss ein Sadist sein. Und das ist genau von Hiob genommen werden. Jawohl, die Stunde schlägt jetzt für diese Angriffe, weil wir werden eine neunfache Antwort geben auf diese Angriffe. Erstmal, Hiob gehört in eine große biblische Tradition. Die Tradition der Leidensknechte, das wissen Sie alle. Auf Hiob ist angeheftet die schwerste persönliche Leiden, die je ein Mensch erleben könnte. Denken Sie in so einer Lage. Innerhalb kürzester Zeit ist Ihr Ehe kaputt, Ihr Kinder sind hinfällig, Ihr ganzer Habengut ist weg, Ihr ganze Gesundheit ist weg. Und dazu kommen Leute und sagen, Jaffin, was hast du gemacht? Das führt man zu Verzweiflung.
Zweite Glied, Jeremia. Haben wir 25-Jährige hier? Bitte Hände zeigen. Ja gut, da sind die Jeremias und Jeremias. Ja. Er ist als 25-Jähriger berufen, in den Herrendienst zu kommen und zu predigen Gericht über sein Volk. Gericht
von einem Feind aus dem Norden. Mit der Zeit weiß der, wer das ist, der Chaldeer, der Babylonier. Und er muss sein Volk lieben. Er muss Gott lieben und vermittle zwischen Gott und Volk und Volk und Gott. Und er kann nicht mehr. Er kann nicht weiter verkündigen zu sein liebes Volk alles, was passiert. Und der Könige sagt, ich höre auf. Gott ist ein schwerer
Auftraggeber, Arbeitgeber. Er nimmt das nicht an. Ehe du in Mutterleibe warst, habe ich dich als mein Prophet gerufen. Jeremia bricht zusammen unter die schwerste völkische Leiden, die je ein Mensch gehabt hat. Und dann berichtet uns, ich nenne das immer Jesaja-Evangelium, denn das ist das erste Evangelium, alles ist drinnen, Kreuz, Auferstehung, Heiliger Geist, Weltmission und so weiter. Berichtet das Jesaja-Evangelium, wir haben Text im letzten Zeit auch darüber, über ein Gottesknecht. Und auf diese Gottesknecht wird unter anderem aufgeladen, nicht nur die schwerste persönliche Not, nicht nur der schwerste völkische Not, sondern der Schuld und Sünde aller Menschen aller Zeiten, Heiden wie Juden. Und dieser Gottesknecht bricht nur körperlich zusammen. Als ich gestern in Eidlingen diese wunderbaren Bilder auslegte, habe ich gedacht an diesen Text. Der Zusammenbruch Jesu körperlich, das ist ein Blick zurück auf Hiob und Jeremia. Denn Jesus bricht geistig und seelisch nicht zusammen. Um das geht es nicht, um den Körper. Sein Blick zurück über der Hiob und die Jeremia, die nicht weitergekommen sind. Denn Jesu geht dieser schmale Weg.
Die Jünger versagen links und rechts in die ganze Passionszeit. Was tun sie richtig? Sie schlafen ein. Mein Dackel könnte viel besser die Wache halten als alle diese Jünger. Es ist ein echter Wachthund, nicht wahr? Die schlafen ein, die verleugnen ihn, die hauen ab vom Kreuz. Und Jesu geht sein Weg gerade. Wie kommen wir dann zu einer Theologie der Jüngerschaft mit Geistesgabe und so weiter heute? Das ist total unbiblisch. Ich bin hier aus nur einem Grund. Ich bin Jude. Mein Volk ist gekreuzigt worden durch christliche Gemeinschaften, Kirchen, durch Jahrhunderte und Jahrtausende. Das hat nicht aufgehört. Ich bin hier aus einem Grund. Nicht wegen Petrus oder wegen Johannes oder wegen Jüngerschaft, sondern wegen Jesus Christus. Und ich hoffe, dass das der einzige Grund, warum Sie hier sind. Das ist unser evangelischer Glaube, nicht wahr? Das ganze Gewicht liegt auf ihn. Er geht, das ist sehr schön, ein gerade Wege hier. Schmale, gerade Wege. Die Jünger gehen in alle möglichen Richtungen, dann hauen ab in die zentralen Momenten. Jesus bringt das zu vollenden. Wo Hiob versagt, wo Jeremia versagt hat. Und er hat noch viel mehr auf sich geladen als alle beide. Zweitens, ich darf das ausziehen, das habe ich vorher, die Erlaubnis. Ja, ich predige mich, wahr?
Der so einen schönen Oberbau hat
auch. Es gibt alle möglichen Gründe, warum Jesus auf diese Welt kam. Wissen Sie, eine der wichtigsten ist, es ist ein persönlicher Brief an Hiob. Denn Jesus nimmt die Hiob-Vorwürfe, ein Gott, der allmächtig, vollmächtig, ungerecht, lieblos, barmherzlos und kippt das um, entäußert seine ganze Macht, seine ganze Kraft und in Schwachheit und Demut kommt auf Erde nur zu dienen in Liebe, Barmherzigkeit und ein göttlicher Gerechtigkeit. Zu gerecht letzten Endes nach menschlicher Ermaßen, denn er ist auch da für seine Feinde. Das ist eine Umkehrung des Hiob Gottesverständnis. Und das ist eine direkte Antwort auf Hiob. Bitte verstehen Sie mich richtig. Es gibt in der modernen Theologie heute die Auffassung, das ist Jesus und nur das. Das ist unwahr. Wenn Jesus wiederkommt, er wird vollkommen mit dem, wird kommen mit Vollmacht, mit dem Schwert, um Israel zu erretten. Wir werden vorher entrückt, 1. Thessaloniker 4. Und er wird mit richtender Kraft kommen, sein Friedensreich hier aufzustellen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, dass die erste Ankunft Jesu ist alles, was mit Gott zu tun hat. Nein, wir müssen den ganzen Heilsplan von Alten Bund mit Gott Vater bis die erste Ankunft Jesu, bis sein Wiederkunft, zu einem vollständigen Gottesverständnis. Aber in Bezug zu Hiob, Jesu antwortet Hiob, in wen er genau das Gegenteil ist, von was Hiob als Gott versteht. Hiob sieht Gott als ein übermächtiger, ungerechter, kann man wohl sagen, sadistisch und hassender Gott.
ohne Liebe, ohne Barmherzigkeit, ohne wahre Gerechtigkeit. Und Jesus entäußert die ganze Macht, kommt hier auf Erde nur in Liebe, nur in eine Gerechtigkeit, die viel zu gut für uns ist, nach menschlichem Ermessen, weil das ist göttliche Gerechtigkeit. Für seine Verfolger starb er, nicht wahr? Und wir sind alle letzten Endes seine Verfolger, denn wir leben mit der Welt in Lust und Freude, alle von uns. Drittens, Hiob hat Recht in Unrecht, in wen er sagt, Gottes Gerechtigkeit ist nicht begreifbar. Es ist nicht begreifbar. Hiob meint, das ist unbegreifbar, weil es böse ist. Nein, es ist unbegreifbar, weil es viel zu gut ist. Wir können diese Gerechtigkeit nicht begreifen, die ist viel zu gut für uns. Wo fängt diese Gerechtigkeit an? Im Torah mit 613 Gebote und Verbote. Was ist die allererste Gebot? Das habe ich von der Oberkirchenrat gelernt. Man lernt manchmal von der Oberkirchenrat was, nicht dürfte es vielleicht, aber manchmal, ja. Erste Woche im Amt in Malmsheim, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird gekürzt über 200 Mark. Ich habe gedacht, was, ich habe keine Gelegenheit, was zu tun bis jetzt. Was wollen Sie mit mir? Mannheim ist unter 2500 Seele geworden. So, was tue ich? Ich kämpfe mit praktischer Theologie. Bei jeder Traugespräch und jeder Taufgespräch, ich frage, was ist der erste und grundlegende Gebot? Niemand hat gewusst, mehret euch, das ist, was der Herr will von euch. Das habe ich gesagt bei jeder Traugespräch und bei jeder Taufgespräch. Das war die richtige Anliegen dafür. Und meine Gemeinde ging sehr schnell und sehr fröhlich an der Arbeit. Denn, was ist passiert? Vor ungefähr 4 oder 5 Jahren kriege ich einen Brief von der Oberkirchenrat, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird erhöht über 300 Mark, denn Malmsheim ist über 2510. Das ist praktische Theologie, oder? Jawohl, sicher, sicher. Zwei Propheten sagen, diese Gesetze sind Lippenbekenntnis. Und eine wird kommen, das bis in unser Wesen, in unser Herzen hineinzubringen. Das sagen Jeremia und Ezekiel. Und das ist der Bergpredigt. Jesu Bergpredigt ist die geistliche, göttliche Auslegung des Gesetzes Mose. Mose sagte euch, ich sage euch. Der härteste aller Bußpredigen, denn Jesus verlangt Vollkommenheit. Ein Prophet kann nur verlangen, was er selbst erfüllen kann. Jesus kann kein Prophet sein. Denn er verlangt Vollkommenheit und kein Prophet ist vollkommen. Auch Mose ist nicht vollkommen. Das ist sein eigenes Programm, der Bergpredigt. Deswegen sagt er am Kreuz, es ist vollbracht. Das ganze Gesetz Mose im Fleisch, Bergpredigt im Geist hat er für uns erfüllt. Vollkommenheit ist das, was wir begreifen. Hiob hat recht. Gottes Gerechtigkeit ist unbegreifbar, weil es unbegreifbar zu gut, nicht zu schlecht für uns ist. Dass er selbst das für uns erfüllt, zeigt, was Gott haben will, dass wir ihm gleich sein könnten in seinem Reich. Durch Christus, der der Bildgleichnis Gottes wiederherstellt in ihn, als wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist längst vorbei mit Sündenfall. Viertens, Hiob zeigt die Verlorenheit aller Menschen. In wen unter die schwerste Not er dann nicht selbst anklagt, sondern Gott anklagt. In wen er so weit geht, dass er beteuert sein Unschuld gegen der gerechte Gott, kommt zu einem total falschen Gottesverständnis und kündigt die doppelte Bund des Lebens und der Gerechtigkeit ab. Lassen wir uns nicht hochmütig Hiob gegenüber. Stellen Sie sich in Hiobs Lage. Das ist nicht Alt- und Neue Testament. Es hat mit ein Gott zu tun und mit ein Gottesverständnis. Die soll vollständig Alt- und Neue Testament verstanden werden. Wie viel von uns werden das ertragen können? Eine gute Ehe, das habe ich, das geht kaputt, die Kinder hinfällig, das Ganze haben gut hinfällig, angeklagt zu werden, weil die Gesundheit hinfällig ist als Zeichen der Unreinheit. Man kann immer, wie wenn man Fernseher guckt und sagt, ja, ich werde anders handeln. Ja, schau mal, wenn man in dieser Lage ist, wie man handelt. In Hiob ist entblößt uns alle. Der erbsündige Mensch in jeder von uns. Und keiner von uns ist so fromm, dass er nicht entblößt sein sollte durch Gottes Wort. Es gibt nur einer, der so fromm ist, und deswegen bin ich heute hier, wegen Jesus Christus. Bis wann habe ich eigentlich?
Das geht. Ich habe einen Vortrag angefangen, gerade angefangen, der hat gesagt, 5 Minuten noch. Das war sehr schwer, ja. Ah, das geht gut. Hoffentlich.
Fünftens. Hiob steht in eine große jüdische biblische Tradition. Martin Buber, der größte und tiefste jüdische Theologe unseres Jahrhunderts, sein Hauptwerk heißt Das Leben des Ich-Du-Beziehungen, das Leben der Dialog mit Gott. Wissen Sie, östliche Glauben, Hindu und Buddhisten, die sagen gleich, das ist Gottes Wille, man fällt die Hände und so ist das. Das ist nicht ein Gebetsleben. Die Gebetsleben der Bibel ist ein aktives Gebetsleben. Die fängt nicht mit dein Wille geschehe an. Die endet damit. Sie fängt nicht damit an. Herr, warum? Herr, wie lange? Das sind die zentralen Fragen, die Propheten. Warum, Herr? Wie lange, Herr? Man kämpft inniglich darüber um Verständnis. Man kämpft mit Gottes Wort. Man kämpft in die Gemeinde Christi. Man kämpft und sucht Antworten. Und wenn man keine Antwort sucht, findet, dann faltet man die Hände und sagt, Herr, dein Wille geschehe, denn du weißt viel besser als ich, was ich nötig habe. So war das bei mir, als mein Gehirnhautblutung kam, eine tödlich gefährliche Krankheit. Ich war mitten in einem Vortrag über den auferstandenen Christus als unsere Seelsorge. In einer Synagoge, die keine mehr ist, weil es gibt keine jüdische, 10 jüdische Männer, um Gottesdienst zu halten. Und plötzlich, ich werde geschlagen mit einer offenen Hand. Ich bin kein Pseudopazifist wie manche Geistliche. Ich bin ein Kämpfer wie mein Dackel. Ich drehte um mich zu verteidigen. Wir haben das Recht auf Verteidigung. Jesus hat das deutlich gesagt. War kein Mensch da. Mein Gehirngefäße sind geplatzt. Das ist eine ungeheuerlich gefährliche Krankheit. Man kann innerhalb die kürzeste Zeit tot. Blut läuft da im Gehirn rein. Ich habe nur ein Gebet gekannt, denn ich bin hier konsequent. Ich bin ein sündiger, verlorener Mensch, aber hier bin ich sehr konsequent. Ich habe niemals gebetet, Herr, heile mich. Niemals gebetet. Soll ich weiß, was gut für mich ist? Es gibt eine Zeit zum Sterben, wissen Sie, und es könnte sein, dass das Zeit war. Ich habe nur ein Gebet gekannt. Gib mir die Kraft, deine Wille zu bejahen. Denn es war klar, dass der Herr hat etwas mit mir hier vor. Ständig habe ich nur das gebetet. Und er hat Wunder an mir. Ich kann mit Paulus sagen, ich bin kein Paulus. Ich habe viel mehr Wunder erlebt als alle die Wundersüchtige unserer Zeit. Ich habe sehr viel persönliche Wunder, aber mein Glaube ist nicht auf Wunder gegründet, sondern auf Kreuz. So sagt Paulus uns. Das ist die Zielsetzung. Ich muss dazu aber sagen, um die Wahrheit willen, ich habe auch ein lutherisches Stoßgebet aufgefüllt. Das ist erlaubt hier in reformatorischen Kreisen. Da kommt die Spritzenfrau.
Sie ging da in meine Venen und versucht, die Venen zu finden, 3-mal am Tag, immer. Und sie war kurzsichtig. Wumm, sie ging immer wieder da rein und ich habe geschrien. Wumm, nochmal ging und habe geschrien. Und dann habe ich inbrüstig gebetet, rette mich von dieser Spritzenfrau her. Ja, das darf man auch beten, oder? Jawohl, das ist nicht ein Gebet, das ich drucken lassen werde, aber es war ein sehr nützliches Gebet, denn 3 Tage später bin ich entlassen geworden. Das war schlimm. Bitte, wenn Sie wollen, Krankenschwester, nicht, wenn Sie sehr kurzsichtig sind. Und wenn Sie das tun, kommen Sie nicht bitte zu mir. Mit diesen Folterinstrumenten. Das ist fürchterlich, ja. Hiob hat ganz recht in diesem jüdischen Dialog mit Gott. Aber er ging zu weit. Wir haben das Recht, innerlich zu kämpfen. Und das hat jeder Christ das Recht, zu kämpfen. Inniglich. Ich will wissen, was du vorhast. Weise mir, Herr, dein Weg, zeige mir deine Steige, deine Wahrheit, deine Führung. Da kann man mit anderen Christen darüber beten und reden und in die Bibel denken, aber Zielsetzung ist, Herr, du weißt viel besser, was gut für mich ist, als ich das selbst weiß. Dein Wille geschehe. Bitte lernen Sie das nicht als Form. Frömmigkeit ist nicht Form, sondern als Inhalt. Jede Gebet, jede Fürbittegebet, nicht nur Bittgebet, auch Fürbittegebet soll immer im Mittelpunkt, Herr, du bist der Herr. Du weißt warum. Es gibt eine Zeit zum Leiden. Zu glauben, dass Krankheit von Satan kommt, was für eine Irrlehre ist das? Es gibt eine Zeit zu leiden. Das war sehr gut für mich, diese Leiden. Wissen Sie, ich habe einen Vater, 88 Jahre alt, arbeitet drei Viertel Zeit und ist nur geärgert, wirklich gewürmt, dass ein Freund hat 92 Jahre alt, der vollzeitig arbeitet. Und ich habe eine Mutter, der mit 85, ja, sie ist jetzt 85, mit 82 hat sie ein Golfturnier gegen 25-Jährige gewonnen. Und ich habe immer gedacht, Jaffin, du bist ein Jaffin, du kannst machen unbegrenzt, was du willst. Und der Herr hat mich geschlagen und hat gezeigt, nein. Und das war auch eine Bestätigung auf mein zukünftiger Weg, dass ich nicht mehr in die Gemeinde, sondern nur mit Vorträgen und Büchern, dass ich muss mich konzentrieren. Ich kann das einfach nicht mehr. Es war sehr nützlich für mich. Leiden ist ungeheuer nützlich und es bringt uns näher zu Jesus. Ein Volk, die leidet, kommt näher zum Herrn. Die große Zeit Deutschlands von 1945, 46, 47, als alles in Schutt und Asche und die Kirche zerbammt, waren voll mit Menschen, Buhstimmung. Die Götze war hinfällig und ein Rückkehr zum Gott. Und jetzt haben wir Reichtum und wir sehen die Auswirkung. Sechstens. In Hiobs Niederlage ist sein Sieg, der Sieg des Herrn. Er gibt auf. Gott sagt zu ihm, Hiob, wenn du der Gerechte bist, dann schaffe mir die Welt, schaff mir die Sterne, schaff mir das alles. Jesus könnte sie ihm sagen, dann trag die Schuld der Welt, weil du kannst das nicht. Der späte Hiob, der schweigt vor Gott, ist der wirklich fromme Hiob, nicht der ungeprüfte. Der späte David, der Ehebruch und Mord begangen hat, ging in die letzte Tiefe, mag dieser wunderbare Psalm 51, dieser späte David, der nichts vorzubringen hat, das ist ein viel tieferer David als die ungeprüfte Fromme. Und wie ist es mit Saulus Paulus? Das war ein sehr frommer Mann, nicht wahr? Er kämpft für das Gesetz, für sein Verständnis von Judentum her, wie er das verstanden hat, und er war sehr gut geschult. Und er kämpft gegen Gott, ohne zu wissen, dass er gegen Gott kämpft. Und dann merkte er, ich bin ein Mörder, ich bin schuldig an der Tod Stephanus, ich bin die letzte Dreck geworden. Und dann fängt er an, ein großer Diener Gottes zu sein. Nur wenn wir besiegt sind, Besiegte des Herrn, können wir anfangen, dem Herrn zu dienen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, spricht der Herr. Ich habe eine ähnliche, ein kleiner Sinn, ich bin nur ein ganz kleiner Mensch, aber ich habe eine ähnliche Erfahrung mit 17 gehabt. Ich war unter Äther gestellt. Und ich bin ein Willensmensch und ich versuchte ständig bewusst zu werden, klar zu werden. So ist es unter Äther. Kommen immer wieder Wellen über mich. Und ich versuchte mit meiner ganzen Kraft wach zu werden, dass ich Herr meines Lebens bin. Dass ich Herr meines Lebens bin. Und ich wachte auf am Schluss. Meine Mutter sagt, David, du hast ständig gesagt, ich bin ein Besiegter des Herrn. Der Herr hat mich besiegt. Ich hoffe und bete, dass Sie alle Besiegte des Herrn sind. Nur ein Besiegter des Herrn weiß, was Kreuz bedeutet. Denn er ist gestorben, weil wir ihn am Kreuz genagelt. Ich. Rembrandt hat das wunderbar gemalt in der alten Pinakothek. Sagte ein junger Mann, keck und freck, hat gerade Jesus am Kreuz genagelt. Er guckt uns an, man soll platschen. Das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Er weiß, um was es geht. Besiegte des Herrn, dann fangen wir an in Kreuzesnachfolge. Nicht in Hochstimmung und Gruppendynamik, sondern in Kreuzesnachfolge. Viel sind berufen, wenig sind erwählt. Es geht nicht um große Zahlen. Auch wenn ich freue mich hier, dass große Zahlen hier sind. Aber um das geht es nicht. Er fängt an in seiner Niederlage. Da ist der Sieg. Sind Sie ein Besiegter des Herrn? Oder glauben Sie an Ihre Frömmigkeit, Ihre Frömmigkeitsformen, Ihre Weg? Denn Gesetzlichkeit ist auch eine Gefahr in unseren Kreisen. Wir haben den Herr im Griff durch unsere Frömmigkeit. Das ist die andere Gefahr. Die Schwärme auf einer Seite, die Gesetzlichkeit, geschweige denn die moderne Theologie, das ist was ganz anderes. Der Herr soll unser Herr sein. Er hat den Weg mit uns und er hat merkwürdige Wege. Mit seinen Leuten. Sehr merkwürdige, lesen Sie. Der Wege mit Abraham und Mose und so weiter. Ich schweige dann Saulus und Petrus. In eines hat Hiob ganz recht. Erwarten Sie keine Gerechtigkeit hier auf Erde. Paulus sagt uns sehr deutlich in Römer 13. Wir müssen hier gesüchtigt werden und wir brauchen das. Glauben Sie, dass Sie gerecht sind? Dass wenn die Welt so wäre wie Sie, dass die Welt in Ordnung war, so habe ich erlebt, in einem Zug.
ein Gespräch mit einem alten Mann und seiner christlichen Frau. Er wollte mich überzeugen, er wüsste, dass ich fahre, dass er gut und gerecht ist. Ich weiß, Bruder Schäffbuch, haben Sie bestimmt auch solche Gespräche gehabt. Er wollte mich zeigen, er ist gut und gerecht. Und seine Frau hat zugehört. Und dann habe ich ihn, ich habe genug gehabt. Habe gesagt, Sie meinen, wenn die Welt so wäre wie Sie, dann wäre die Welt in Ordnung. Er sagt, Herr Pfarrer, jetzt haben Sie verstanden. Ja, und wissen Sie, ich habe Deutsch gesprochen, ohne Endung, aber Deutsch. Ich spreche ein klares Wort. Ich habe gesagt, Sie sind Gottes Feind. Wissen Sie das? Sie haben Gott am Kreuz umgebracht. Er guckte mich mit erstaunter Augen an, wenn die Welt soll wie er sein. Seine Frau war sehr glücklich. Ich habe gesagt, das sind die Pharisäer. Nicht wahr? Sie sind der Gute und Gerechte. Sie brauchen keinen gekreuzigten Herr, weil Sie haben ihn selbst am Kreuz genagelt. Ich hoffe, dass dieser sehr radikale und deutliches Wort etwas gegen sein radikales Pharisäertum gewirkt hat. Erwarten Sie keine Gerechtigkeit auf dieser Welt, denn Sie haben es nicht verdient. Und ich auch nicht. Denken Sie an mein Volk. Ich höre ständig in die Zeitung, in die Nachricht heute, jüdische Militär erschießen 6 Palästinenser. Aha, es wird nicht gesagt, dass die Palästinenser bewaffnet wird mit Maschinengewehr, Grenade und dass die Polizisten haben, die Offiziere und so weiter, die Soldaten haben gesagt, halt, und die haben nicht gehalten und gewarnt, Warnschüsse. Und dann, wenn es heiß ging, dann sind sie erschossen. Das hört man nicht. Aber ich kann sich sagen, das ist der Fall. Und die Feind rückt immer näher. Erst werden die terrorisiert, die ganze Samaria und Judäa, und jetzt fangen an, die sogenannte Palästinenser in Israel so zu sein. Die Feind rückt in jeder Sinn das Wort näher. Aber haben wir eine bessere Gerechtigkeit als Juden verdient? Denn wir haben immer, wenn Sie Schindlers Film gesehen, da sehen Sie das sehr deutlich, wir haben nicht Besseres verdient und Sie auch nicht, denn wir sind alle ungerecht. Das ist keine Rechtfertigung von Ungerechtigkeit. Geschweige darüber, das will ich nicht. Das ist sehr übel, was Hitler gemacht und so weiter. Es ist eine Frage unseres Selbstverständnisses als Christen. Ein Christ ist nicht da, der auf die Straße klagt über die böse Welt und die böse Nachbarn, die böse Schwiegermutter. Er ist der, der fängt an, sich selbst auf den Brust zu hauen. Sei mir Sünde gnädig. Die Balkon, wie ich das ausdrücken, aus die eigenen Augen entfernen, vor den Splitter bei den Nächsten sucht. Wer immer nur gegen die andere schimpft, der ist der Pharisäer. Erwarten Sie keine Gerechtigkeit hier auf Erde? Ich erwarte es nicht als Jude. Ich weiß, was wir erlebt haben. Und wir Christen sind die Juden unserer Zeit. Wissen Sie das? Weil wir die Juden fast nie für die Juden getan im Dritten Reich, sind wir selbst zu Juden gemacht. Das ist Gottes Vergeltung. Gottes Vergeltung. Wir sind die Juden unserer Zeit. Ich weiß genau, was das ist, ein Jude. Eine kleine Minderheit, verachtet von der Welt. Nur mit Gott als Trost zu haben, und das sind wir, nicht wahr? Wir sind eine kleine Minderheit, verächtet von der Welt. Von der Zeitung, von der Radio, von allen Medien. Wir sind die Juden unserer Zeit. Ich schmeck mir gut, denn ich bin ein Jude und ich weiß, was das ist, ein Jude zu sein. Das ist Vergeltung. Wir müssen lernen. Ich nenne die Sache beim Namen. Achtens. Wissen Sie, wenn alle frommen Christen wirklich so viel für die Juden getan hätten und wenn die Kirchen, beide Großkirchen, gemeinsam einen deutlichen Standpunkt von vornherein über diese Heide genommen hätte und nicht nur an sich selbst gedacht hätte, das könnte nie passiert haben, könnte nie passiert haben. Aber das ist die Schuld der neue Bund, die nicht besser ist als das alte Bund. Nicht besser, nein. Und deswegen sind wir alle Juden geworden. Juden in diesem Sinne, sicher, wir glauben an Jesus. Achtens. Hiobs Verlust ist ihre Verlust und meine Verlust. Wir werden alles weggenommen. Wir werden unsere Ehegattin verlieren, wir werden unsere Kinder verlieren, wir werden unser Geld verlieren, wir werden alles verlieren. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, dass mein Leben ein Sinn und Ziel hat. Hiob kriegt das alles zurück und mehr. Wir werden das nur im Himmel zurückkriegen und noch viel mehr. Aber wir sollen unser eigener Tod vor Augen haben. Das habe ich sehr deutlich vor Augen gehabt bei meiner Krankheit. Ich war absolut passiv. Meine Vorstellung von Tod ist, Jaffin, du schweigst. Das ist sehr schwierig für einen Jaffin zu schweigen, kann ich Sie sagen. Aber ich bin geschwiegen. Ich habe kein Wort gesprochen. Meine Frau hat eine ungeheure Angst. Ich habe gewartet, ob der Herr jetzt mich an der Hand nimmt und mir zu ihm nimmt. Denn wir tun nichts. Er hat alles getan. Das ist unser Weg. Und der neunte Punkt, jetzt komme ich richtig schwäbisch an, richtig zeitgemäß. Ja. Einmal habe ich einen Vortrag gehalten und der hat mir gesagt, Sie sind sehr großzügig mit der Zeit, der hat gesagt, 31 Minuten. Ja. Ich habe gesagt, wo steht das in der Bibel? Ja, da hat er keine Antwort. Ja, ja. Hiob, mein Vater, sagte mir, als guter aufgeklärter Jude, der große Weltliteratur gerne liest, er sagt, David, ich habe zwei Lieblingsbuch in unserer Bibel. Hiob und Ekklesiastes, das Buch der Prediger, Salomo, ja? Alles ist eitel. Das ist er auch, das bin ich, das sind wir alle. Aber er sagt, Hiob, David, das sind wir Juden, nicht wahr? Wir haben gelitten wie kein anderes Volk. Und wir werden am Schluss, und die werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben. Und der Geist des Gnadengebet wird ausgegossen über ganz Israel. Wir werden am Schluss gerettet werden. Schön und gerecht, aber mein Vater vergisst ein zentrales Glied. Kreuzige ihn, und das ist genau, was Hiob sagt. Weg mit dieser Gerechte, denn er ist ungerecht. Das ist genau Hiob, vorgedeutet hier. Dieser Zwischenglied, und das ist genau Hiob 9. Weg mit dieser Gerechte, Gott. Das ist nicht eine Gerechtigkeit, die ich haben will oder dulden kann. Das ist die Dreigliederung der Geschichte Israels, Hiob. Eine Glaube, der trotz jeder schrecklichen Verfolgung erhalten bleibt. Eine Zielsetzung, dass wenn Jesus wiederkommt, er wird das ganze Lebendige, was lebendig ist, in das Volk Israel taufen, Zacharia 12, Vers 10, und die Zwischenglied total versagen. Wir kommen nicht im Himmelreich wegen unserer Werke, wegen unserer Gesetz, wegen unserer Leistung. Es geht nur um einen. Und das hat mich so in diesem Bild in Eidlingen gestern Abend beeindruckt. Die Jungen sind überhaupt nicht charakterisiert. Man merkt nicht, dass es Petrus oder Johannes, wenn er einschläft, dann merkt es Johannes. Überhaupt impersönlich. Es geht nur um einen. Der Weg Jesu. Durch Bild um Bild, von heiligem Abendmahl bis hin zu Himmelfahrt. 12 Bilder für die Jungen. Der ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und der ist der Gott Hiobs und der ist auch unser Gott. Und der Weg zu ihm geht über das Weg der Nachfolge im Kreuzesleiden. Leiden an uns selbst, an unsere Unzulänglichkeiten, nicht masochistisch, sondern wahrlich durch sein Wort entblößt zu werden. Und wenn wir diese Wege gehen, dann wartet der, der uns jetzt führt, auf uns mit offenen Armen und sagt, du bist mein. Amen, wir beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für deine Zeugnis durch diese große und versagende Glaubensknecht Hiob. Alle deine großen Glaubensknechte waren Versager, auch Luther in sein Alter gegen Israel. Du hast aber nicht versagt. Unser Glaube ist nur auf eines gegründet, auf dich, auf dein Wort, auf deine Führung als gute Hirte. Auf dein Kreuz. Lass uns das niemals vergessen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Herr, erbarme dich unser. Christe, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser arme, schwache, sündige Menschen. Amen. Ja, schauen Sie.